Heute Morgen predige ich über Johannes Kapitel 1, Vers 19 bis 28. Johannes 1, Vers 19 bis 28. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, um ihn zu fragen: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elia? Und er sagte: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Sie sagten nun zu ihm: Wer bist du, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben? Was sagst du über dich selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste, machet den Weg des Herrn gerade, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren Gesandte aus den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sagten zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus, noch Elia, noch der Prophet bist? Johannes antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Es gibt so eine beliebte Fernsehsendung, ich glaube, der größte Dauerbrenner, den es dort gibt: Wer bin ich? Und wo alt und jung immer wieder zusammenkommt und fragt, was ist das für ein merkwürdiger Beruf, den da jemand ausübt, und man mit 10 Fragen ihn testen kann. Unser Fernsehspiel hier hat nur 3 Fragen, das heißt eigentlich 4 Fragen, und die Leute hätten es wahrscheinlich verloren, weil alle Fragen mit Nein beantwortet werden, die sie stellen am Anfang. Wer bin ich? Wer bist du? Hier wird Johannes, der Täufer, von der obersten Religionsbehörde überprüft. Die schicken extra jemand in die Wüste an den Jordan und fragen: Wer bist du? Wir haben von dir gehört, dass du so viel Wirbel machst und dass da massig Leute zu dir kommen, die sich taufen lassen. Wer bist du denn? Bist du der Christus? Auf Christus haben alle gewartet. Christus heißt der Messias auf Hebräisch. Der Gesalbte Gottes, der würde Frieden bringen in die Herzen der Menschen. Frieden nach Israel, vielleicht sogar Frieden für die Welt, das wusste man nicht so ganz genau. Auf jeden Fall wurde er erwartet. Bist du der Christus? Er sagte: Ich bin es nicht. Ja, bist du dann wenigstens der Elia? Der vorletzte Vers der Bibel in dem Buch Maleachi, diesen Propheten, heißt: Ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, also auch ehe der Messias kommt, käme Elia noch einmal. Elia war ein bedeutender Prophet des Alten Testamentes, der das Volk gereinigt hat. Der hat die zur Umkehr geführt, dass sie ihren Baalsglauben, diesen Sexkult, über Bord geworfen haben und wieder Gott angebetet haben. Bist du Elia? Und er sagte: Ich bin es nicht. Der Elia spielte eine große Rolle, vielleicht erinnern Sie sich daran, als Jesus gekreuzigt wurde, hat er gerufen: Eli, Eli, lama asaftani. Es hieß: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einer wollte ihm noch was zu trinken geben, weil er dachte, der arme Kerl da oben, der leidet so furchtbar, der muss noch was kriegen. Und der eine sagte: Halt, stopp, lass sehen, ob der Elia kommt und ihm hilft. Das heißt, die Leute waren genau informiert über diesen Elia, dass eigentlich, ehe der Christus kommt, der Elia kommen müsste. Und selbst als Jesus am Kreuz starb, sagten sie: Vielleicht kommt er ja noch in letzter Minute und reißt das ganze Steuer herum und bringt die Sache irgendwie in eine neue Richtung. Aber da kam kein Elia und Jesus starb am Kreuz. Übrigens, Jesus sagte später über den Johannes der Täufer und sagte, er ist im Geist des Elia vor mir hergegangen. Insofern hatten beide Rechte. Johannes sagte: Ich bin der Elia nicht. Aber Jesus sagte, eigentlich ist er im Geist des Elia vor mir hergegangen. Das heißt, er hat viele Menschen zu einer inneren Umkehr geführt, dass sie ihr Leben in Ordnung gebracht haben mit Gott. Und mehr konnte der Elia ja auch nicht tun. Also bist du Elia? Sagt: Nein, bin ich nicht. Bist du der Prophet? Der Prophet, auf den warteten auch alle. In 5. Mose 18 sagte Mose mal: Einen Propheten wie mich wird der Herr aus der Mitte deiner Brüder erwecken, auf den sollt ihr hören. So fragten sie: Bist du der Prophet? Sagte: Bin ich auch nicht. Ja, damit waren sie eigentlich am Ende mit ihren Fragen. Er passte in kein Schema. Er hatte also keine Bedeutung. Weder der Christus, noch der Elia, noch der Prophet. Aber Johannes der Täufer sagt, so eine kleine Stelle habt ihr doch irgendwie übersehen. Denn Jesaja 40 heißt es, dass die Stimme eines Rufers in der Wüste wäre, bereitet den Weg des Herrn. Und diese Stimme bin ich. Ich bin die Stimme dieses Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Es ist interessant, dass gerade Bibelexperten manchmal irgendwie so Kleinigkeiten übersehen. Und es war ja eine Sache, die angekündigt wurde, da würde mal die Stimme eines Rufers in der Wüste sein, die ruft, bereitet den Weg des Herrn. Und da sagt er, das bin ich. Und die Leute haben das völlig überhört. Die gingen da überhaupt nicht drauf ein. Die fragten dann nur noch, warum taufst du denn, wenn du weder Christus noch Elia noch der Prophet bist? Das heißt, sie haben dieses Argument gar nicht verstanden. Bleiben wir kurz bei der Wüste. Ich vermute, dass die wenigsten von uns mal in einer Wüste waren. Wüste ist ja so ein Ort, wo man sich normalerweise nicht wohlfühlt. Da fühlt man sich immer so ein bisschen bedroht, ein bisschen einsam, denkt, hoffentlich passiert mir nichts, wer wäre denn schon da, um mir zu helfen? Und die Wüste spielt in Israel eine große Rolle. Im Alten Testament war das Volk 40 Jahre lang in der Wüste. Jesus war vor seinem Auftritt hier auch 40 Tage in der Wüste. Und in Hosea steht, Kapitel 2, Vers gleich zu Beginn, Vers 3 meine ich, nee, Vers 14, dass Gott sein Volk neu in die Wüste führen wird, um ihm dort zu Herzen zu reden. Ja, sein Volk wurde ihm untreu und jetzt würde er ihm alles wegnehmen, es neu in eine Wüstensituation führen und dort ihm zu Herzen reden und sich mit ihm neu verloben. Viele Befreiungsbewegungen, heilsgeschichtliche Bewegungen kamen aus der Wüste. Ich weiß nicht, ob Sie von den Makkabäern schon mal was gehört haben, das war so eine fromme Widerstandsbewegung, so 200, 300 Jahre vor Jesus, die haben aus der Wüste heraus mit einer Art Guerillakrieg die Syrer besiegt und den Glauben verteidigt. Später zur Zeit Jesu waren die Dolchmänner, die trugen immer so einen Dolch unter ihrem Gewand, die sogenannten Zeloten, fromme Terroristen, die kamen aus der Wüste und haben aus der Wüste heraus operiert. Oder dieser fromme Mönchsorden, die Essener am Toten Meer, lebten sogar in der Wüste, weil sie sagten, dass das der Ort ist, wo so Gott einem besonders nahe ist. Das heißt, die Wüste hat eine besondere Bedeutung, weil man dort ein bisschen abgeschnitten ist von allem anderen, ein bisschen hilflos sich fühlt, relativ arm dasteht und deshalb seinem Gott besonders nahe sein kann. Ich verrate kein Geheimnis, dass Gott auch heute manche Menschen in Wüstensituationen führt, um ihnen neu zu begegnen. Dass Gott auch heute manche Menschen in Wüstensituationen führt, um ihnen neu zu begegnen. Da kommt vielleicht jemand mit seiner Partnerschaft überhaupt nicht mehr zurecht. Es fing so schön an, es sah aus wie das Schlaraffenland auf der Erde und dann ist alles auseinandergefallen. Man reibt sich ständig, statt sich aneinander zu freuen, begegnet man sich nur mit Vorwürfen. Ich denke da gerade an ein junges Ehepaar, die mit 19 und 18 schon geheiratet haben, das heißt, er war 19 und sie 18. Und sie dachten, jetzt haben wir unser Heim, unsere Geborgenheit und dann kam es ganz anders. Es war ein einziges Chaos. Und aus lauter Verzweiflung, weil er überhaupt nicht mehr weiter wusste, fing er dann an, in der Bibel zu lesen. Er hatte überhaupt keine Antenne für dieses Buch bisher, aber in dieser ganz großen Not dachte er irgendwo, ich muss da doch irgendwoher Hilfe kriegen. Und er las in diesem Buch und merkte, wie das anfing, Frieden auszustrahlen auf sein Leben, bis dahin, dass er dann Jesus kennenlernte, nur durch Bibellesen. Seine Frau merkte das, dass zumindest ein Pol, sagen wir, ruhiger wurde. Sie war immer noch so wie vorher. Und so ein halbes Jahr später hat sie dann die gleiche Entdeckung auch gemacht. Das heißt, durch diese Ehewüste, in der sie waren, haben sie beide Jesus kennengelernt. Ich denke, dass manche in einer Krankheitswüste ganz neu Gott entdeckt. Vielleicht auch in irgendeinem finanziellen Engpass oder irgendwelchen Schwierigkeiten anderer Art, dass aber deutlich wird, da ist jemand, nach dem ich rufen kann. Und ich denke, dass mancher Mensch Gott nicht begegnet wäre, wenn Gott ihn nicht ein Stück weit hilflos gemacht hätte, um ihm seine Liebe ganz besonders neu zuzuwenden. Johannes predigte also in der Wüste. Er war die Stimme Gottes in der Wüste und vielleicht ist jemand heute Morgen unter uns, der in so einer Wüstensituation ist, dann kann ich ihm nur sagen, Gott möchte dir ganz besonders nahe sein und begegnen und zu deinem Herzen reden. Was predigte der Johannes? Er sagte, dass die Leute ihr Leben ändern sollte. Er hat ihnen ihre Fehler auf den Kopf zugesagt. Stellen Sie sich vor, zu Ihnen käme jemand, der Ihnen Ihre Fehler auf den Kopf zusagt, wie sehr Sie ihn lieben würden. Oder zu mir. Wir haben alle so ein bisschen die Natur einer Mimose, das heißt, wenn uns jemand anrührt, ziehen wir uns zurück und kritisieren dann den anderen. Wir kritisieren nicht uns selbst, sondern den anderen, der diese Frechheit hatte, uns irgendetwas zu sagen, was zwar stimmt, wozu er aber kein Recht hatte, in unseren Augen uns das mitzuteilen. Johannes hat das gepredigt, hat den Menschen gesagt, was nicht stimmt. Und erstaunlicherweise haben sich viele gar nicht wie eine Mimose zurückgezogen, sondern viele haben ihr Leben geändert. Sie haben geklaute Dinge wieder zurückgebracht, haben offenstehende Rechnungen bezahlt, haben sich bei irgendwelchen Menschen entschuldigt, denen sie auf den Fuß getreten waren, und haben ihr Leben in Ordnung gebracht. Insofern war es eine gute Bewegung, die von ihm ausging. Eine Bewegung, die auch heute noch Gottes Wort in uns hat, dass er uns hilft, durch sein Wort Fehler zu erkennen, manchmal auch durch das Gewissen, indem wir einfach unruhig sind bei dem, was wir tun, so lange unruhig sind, bis wir etwas in Ordnung gebracht haben. Es gab allerdings auch Leute, die haben sich über diese Taufe des Johannes maßlos geärgert. Das war diese oberste Religionsbehörde, das waren die frommen Juden, denn die Taufe war eine Art Reinigungsbad. Und da sagte man, wenn Heiden zum Glauben kommen, das heißt Leute, die nicht Juden waren, dann ist es gut für die, wenn die sich taufen lassen. Die müssen erstmal so eine Grundreinigung haben, zeigen, dass die jetzt ihr Leben in Ordnung bringen, ehe sie Juden werden. Aber wir, gläubigen Juden, wir brauchen sowas nicht. Es ist also eigentlich eine Beleidigung, wenn du uns aufforderst, uns taufen zu lassen. Wir sind beschnitten, wir brauchen keine extra Taufe. Und deshalb waren diese Leute nicht begeistert, im Gegenteil, sie waren sauer. Es war eine Zumutung, ihnen ein Reinigungsbad zu verordnen, während sie doch sagten, wir sind rein. Das ist immer das Schlimmste, wenn Menschen sich für rein halten, weil sie ihre Fehler übersehen, aber Gott sehr wohl weiß, was mit ihnen los ist. Jeder von uns ist ein Stück weit blind für sich selbst an einigen Punkten, andere erkennen deutlicher, was mit einem los ist. Und Gott natürlich sowieso. Und manchmal weist er uns liebevoll darauf hin, hör mal, diesen Punkt solltest du jetzt endlich verändern. Vielleicht macht er das auch heute Morgen mit irgendjemand, dass er ihm irgendeinen Punkt zeigt, vielleicht nur einen einzigen, wo er sagt, fang doch an zu glauben, dass Gott dir jetzt hilft, diesen Punkt zu lösen. Er hat also gepredigt, bereitet den Weg des Herrn. In Deutschland brauchte man sowas eigentlich nicht zu tun. Wir haben gepflasterte, asphaltierte Straßen, die sind alle weitgehend in Ordnung. Selbst die Feldwege sind noch nach dem grünen Plan ein bisschen hergerichtet, so zumindest bei den Einmündungen, dass nicht zu viel Schmutz entsteht. In so einem Entwicklungsland oder so einem Land wie Israel kann man das verstehen, dass da die Trampelpfade, wenn der König kommt, ein bisschen breiter gemacht werden müssten, so ein paar Schlaglöcher wieder zugeschüttet würden oder vielleicht, wo so eine Moraststelle ist, man da ein bisschen Schotter reinwirft, damit der König da nicht stecken bleibt. Aber in Deutschland ist das eigentlich überflüssig. Vielleicht aber auch nicht, denn die Wege, um die es hier geht, sind eigentlich Herzenswege. Und da geht es schon darum, den Weg des Herrn zu bereiten. Es macht ein bisschen Mühe. Viele Leute sagen, oh, wenn Gott was von mir will, dann soll er doch selber sehen, wie er an mich rankommt. Hier heißt es, bereite den Weg des Herrn. Das heißt, du musst selber etwas tun, damit der Herr kommen kann. Vielleicht bedeutet es für manchen, dass er endlich sich ein bisschen mehr mit Gott beschäftigt, indem er sich Zeit nimmt, etwas über ihn zu lesen. Vielleicht bedeutet es für manchen, dass er irgendwo eine Gemeinschaft von Christen aufsucht und sich Zeit nimmt, dabei zu sein und zu hören, was sie mit Gott schon alles erlebt haben, um es selber auch zu erleben. Vielleicht bedeutet es, dass jemand verschiedene Dinge in Ordnung bringen muss, die er genau weiß, wo er irgendwo versagt hat und es bisher noch nie jemand bekannt hat, dass er einfach um Vergebung bitten muss, damit er diese Vergebung von Jesus erfährt. Ja, was das für den Einzelnen bedeutet, weiß ich nicht, aber Gott sagt nicht, du kannst warten, bis der König kommt, sondern hier heißt es, du musst selber etwas tun, den Weg bereiten. Ja, du musst nicht den König herbeiziehen, der kommt von selbst, aber für die Wegbereitung kannst du durchaus etwas tun, und zu sagen, ich warte eigentlich auf dich und freue mich, wenn du zu mir kommst. Wegbereitung hat sehr viel mit Gebet zu tun. Manchmal beten die Eltern für ihre Kinder oder vor allen Dingen für ihre Enkelkinder. ist ein Stück Wegbereitung dafür, dass sie Jesus kennenlernen. Ich habe auch schon das Gegenteil erlebt, dass die Kinder für ihre Eltern beten. Gerade gestern hatte ich einen Kontakt in dieser Richtung, wo zwei Töchter Jesus kannten und die Eltern nicht. Die haben dann wahrscheinlich mehrere Jahre für ihre Eltern gebetet, bis die Eltern dann durch ihre Teenager-Töchter eigentlich motiviert auch Jesus kennengelernt haben. Wegbereitung in der eigenen Familie. Ich denke an eine Frau, die ich ganz gut kenne. Sie lebt mit Jesus und ihr Herzenswunsch war, dass ihr Mann doch Jesus auch kennenlernt. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Frauen auch heute Morgen hier unter uns sind. Vielleicht sogar die zugehörigen Ehemänner, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie hat ihr Mann dann immer mal so unauffällig irgend so ein Buch gekauft und es schon mal ein bisschen vorgelesen und dann vielleicht die Stelle noch ein bisschen angestrichen und es dann so zufällig auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen, wo sie wusste, dass er sich da bald hinsetzen wird, um die Zeitung zu lesen. Und plötzlich lagen dann auf beiden Nachttischen abends Bibeln. Und der Mann, der bekam immer schmalere Augen, als er das sah und merkte, überall, wo du hintrittst, ist da irgendwie so unauffällig vorbereitet, was ich sehen soll. Und statt sich zu öffnen, hat er sich immer mehr verschlossen. Er wurde ausgesprochen ärgerlich. Und dann hat die Frau, die hat es ziemlich lange getan, viele Monate lang, bis sie merkte, ich glaube, das ist nicht die richtige Art, meinem Mann den Weg zu bereiten, dass er Jesus auch kennenlernt. Und dann hat sie all diese Bücher weggeräumt und die Bibel wieder eingepackt, außer der eigenen natürlich, die sie selber las. Und hat irgendwo auch 1. Petrus 2 entdeckt, wo es heißt, dass Frauen durch ihren Lebensstil ihren Mann gewinnen sollen. Also nicht durch ihr Reden, sondern durch die Art, wie sie leben. Und dann hat sie dafür gebetet, dass das doch geschehen möchte. Und so ungefähr nach anderthalb Jahren fing ihr Mann so langsam an aufzutauen. Man merkte, er interessiert sich dafür. Bisher hat er immer nur gedacht, das ist ein frommer Tick meiner Frau, der bald vorübergeht. Aber es tickte weiter, wenn man so in dem Bild bleibt. Und er öffnete sich auch Jesus, weil er die Veränderung im Leben seiner Frau festgestellt hat und hat sein Leben Jesus ganz zur Verfügung gestellt, sodass er ihn auch heute noch gebraucht. Wegbereitung kann ganz verschieden sein. So wird bei dieser Frau erst einmal einsehen, meine Art war falsch, Gott schenkt mir eine andere Art. Es hängt sehr viel mit Gebet zusammen. Viele haben durch Gebet anderen den Weg bereitet, Jesus kennenzulernen. Viele haben aber auch durch Gebet sich selbst den Weg bereitet, Jesus kennenzulernen, indem sie einfach mal Mut bekamen, sollte ich nicht auch mal mit Jesus reden? Es ist ja immer wieder die Frage, reicht es nicht, wenn ich zu Gott bete? Warum sollte ich unbedingt mit Jesus reden? Oh, es ist kein Befehl, dass ich mit Jesus reden muss, aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, wenn ich den Vater kennenlernen will, muss ich Jesus kennen, denn ich kann ja mein Ziel nicht ohne den zugehörigen Weg erreichen. Wegbereitung hieße also auch Gespräch, beginnendes Gespräch oder vertiefendes mit Jesus. Ja, ich fing mit der Frage an, wer bin ich, und möchte mit der Frage auch aufhören. Eigentlich ist die Frage ja, wer bist du? Ich stelle mir auch manchmal diese Frage, wer bin ich eigentlich, dass ich anderen Menschen sagen darf und soll, was sie in ihrem Leben manchmal verändern oder wie sie ein neues Leben mit Jesus beginnen können. Wer gibt mir die Autorität dazu? Ist das meine Kirchenleitung? Ist das mein erstes und zweites Examen, meine Ordination, mein Gehalt oder dass ich dafür angestellt bin, das zu tun? Bis mir dann immer wieder klar wird, es ist eigentlich weder das eine noch das andere, sondern es ist Jesus selbst, den ich kenne, der mich beauftragt, mit anderen Menschen darüber zu reden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen unter uns so geht, dass sie fragen, wer bin ich eigentlich, dass ich einem anderen etwas von Jesus weitergebe, sei es durch meinen Lebensstil, sei es dadurch, dass ich ihn anrede. Wer gibt mir dafür überhaupt die Autorität? Ist es nicht ein Stück Anmaßung von mir? Ich denke, dass es keine Anmaßung ist, wenn ich um die Führung des Herrn bitte, sondern dass Jesus uns gebraucht, um anderen den Weg zu bereiten und sie selbst auch dazu aufzufordern, das zu tun, damit er kommt. Ich würde mich darüber freuen, wenn das noch viel mehr geschieht. In erster Linie ist eine Form der Wegbereitung das Gebet. Es gibt ein Land im Moment auf der Erde, wo am meisten gebetet zu werden scheint, das ist Südkorea. Zu Beginn dieses Jahrhunderts gab es dort 0,5% Christen, also 0,5%. Inzwischen sind es über 25%. Und dort gibt es viele Christen, die stundenlang beten, die sich treffen schon vor der Arbeit, manchmal sogar jeden Tag, um dafür zu beten, dass Gott mehr wirken kann in ihrem Leben, durch sie, auch in ihrem Land, in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde. Und es kommen immer wieder neue Menschen dazu, die ihr Leben öffnen und Jesus zur Verfügung stellen. Die Frage ist, ob wir auch solche Wegbereiter sind oder vielleicht den Weg ganz neu entdecken. Herr Jesus, wir loben dich, dass du solche Menschen wie den Johannes gebraucht hast, um dir den Weg zu bereiten. Wir loben dich, wo du uns motiviert hast und es immer wieder tust, selbst diesen eigenen Weg gerade zu machen oder Schlaglöcher auszufüllen oder was da an Arbeit nötig ist. Danke, dass du in Liebe zu uns kommst, dass du uns auch beauftragst, auf dich hinzuweisen und dass unser Leben mit dir sich lohnt. Amen.